Wer nicht hören will, kann lesen.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wer nicht hören will, kann lesen, der Radio Bonn Rhein-Sieg Bücher-Podcast. Mein Name ist Sven Javorek und ich gebe euch erstmal einen kleinen Überblick über diese Folge. Was erwartet euch? Wir schalten gleich in den Krisenmodus mit einer sozialpolitischen Abrechnung von Ulrich Schneider. In seinem Buch Krise wirft er den großen Parteien ein Totalversagen vor. Außerdem nimmt uns Stefan Schmidt in seinem Buch Die Spiele mit nach China. Dort sollen die nächsten Olympischen Spiele vergeben werden und in diesem Umfeld wird ein hochrangiges Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees ermordet. Und wir gehen ins Konklave. Ein älteres Buch habe ich dabei von Robert Harris, das verfilmt wurde und demnächst ins Kino kommt. Aber los geht's wie immer mit dem Buch, das ich gerade selbst lese. Ich habe es vor ein paar Folgen auch schon mal erwähnt. Ich habe ja für mich eine neue britische Krimireihe entdeckt, die Slow Horses von Mick Herron. Die Slow Horses, wer sie noch nicht kennt, sind ausrangierte Agenten des britischen Geheimdienstes. Die haben alle auf die eine oder andere Art so richtigen Bockmist verzapft und sind jetzt zur Strafe aufs Abstellgleis versetzt worden. Also man hat sie nicht direkt rausgeschmissen. Man hat sie aber, wie gesagt, aufs Abstellgleis geschickt. Es ist so, als wenn mein Chef sagen würde, pass mal auf, lass dich hier im Studio nicht mehr blicken, aber du darfst jetzt von Pressemitteilungen alle O's ausmalen. Also so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen, nur natürlich in dieser Welt der Geheimdienste. Das Büro dieser sogenannten Slow Horses ist das Slough House. Das ist eine total abgeranzte Bude, mindestens genauso abgeranzt ist der Boss der Slow Horses, Jackson Lamb. Und er ist derjenige, der diese Bücher so lesenswert macht. Das ist ein übergewichtiges, schmieriges, saufendes, rauchendes, furzendes, riechendes Ekelpaket. Mit jedem Satz beleidigt er die Kollegen und er ist so herrlich politisch unkorrekt. Aber er sieht zwar nicht so aus, aber er ist ein verdammt guter Agent. So, und diese Losertruppe wird in verschiedene Fälle verwickelt. Da geht es dann unter anderem auch um Intrigen und Vertuschungen innerhalb des britischen Geheimdienstes. Das ist schon richtige Krimikost, zum Teil auch mit Kopf ab und anderen grausamen Sachen, aber immer sehr unterhaltsam und es gibt immer diesen witzigen Unterton. Es gibt mittlerweile, ich muss sagen, glaube ich, 8 Bücher. Man kann es googeln und bekommt unterschiedliche Vorschläge gemacht. Ich meine, es sind 8 Bücher. Ich lese gerade Buch Nummer 6, das heißt Joe Country. Und alle Geschichten halten das gute Niveau, das muss ich wirklich sagen. Und meine Empfehlung ist, solltet ihr jetzt vielleicht auch in die Buchreihe einsteigen wollen, fangt wirklich von vorne an. Geht chronologisch vor. Das macht nicht immer Sinn. Hier macht es Sinn, weil auch in jedem Buch mindestens einer der Slow Horses drauf geht. Und das sind ansonsten so Sprünge. Wenn ihr mit dem dritten anfangt, dann nehmt ihr viel, viel zu viel vorweg. Also wirklich in diesem Fall macht es Sinn, chronologisch davor zu gehen. Und wer ein Apple TV Plus Abo hat, dem empfehle ich auch die Serienverfilmung. Die 4. Staffel ist gerade draußen und in der Serie wird Jackson Lamb vom wunderbaren Gary Oldman gespielt. So, und ich kann euch garantieren, wenn ihr mal eine Folge gesehen habt, egal welches Buch ihr danach lest, ihr habt immer ihn vor Augen und das macht die Geschichte noch mal spaßiger beim Lesen. Also die Slow Horses, meine Empfehlung. Dann das nächste Buch habe ich angefangen zu lesen, direkt nachdem die Olympischen Sommerspiele in Paris zu Ende gegangen sind. Es ist ein Buch, das erst kürzlich mit dem Crime Cologne Award ausgezeichnet wurde. Es ist das Buch Die Spiele von Stefan Schmidt. Es ist ein Krimi, der sich im Umfeld der Olympischen Sommerspiele bewegt. Es ist ein politischer Krimi, denn rund um die Vergabe der nächsten Spiele geht es um Korruption. Es geht um Mord. In diesem Fall wird ein hoher Funktionär des Internationalen Olympischen Komitees in Shanghai ermordet. Und zwar just zu dem Zeitpunkt, als in Shanghai eben die nächsten Spiele vergeben werden sollen. Und ziemlich schnell gibt es auch einen Mordverdächtigen. Das ist ein Journalist, der wurde von Hotelkameras aufgezeichnet, wie er in das Zimmer des Ermordeten geht. Er selbst kann sich aber an nichts erinnern. Und jetzt beginnt das große Spiel der Diplomatie zwischen Deutschland und China. Was mir gut gefallen hat, die Geschichte geht schnörkellos voran. Mir fehlte zwar so der ganz große Nervenkitzel, aber ich bin wirklich schon neugierig dran geblieben. Wie hängt das alles zusammen und wer hat diesen IOC-Funktionär ermordet? Was selten ist, es ist ja eine fiktionale Geschichte, dennoch tauchen hier viele Charaktere und Institutionen mit richtigem Namen auf. Angela Merkel wird genannt, Thomas Bach wird genannt, die Journalisten im Buch arbeiten für das Handelsblatt oder auch für den Spiegel. Und auf mich hatte das die Wirkung, dass einem die Geschichte dadurch irgendwie noch realer vorkam. Inhaltlich gibt es gleich mehrere Themen. Da geht es um den harten Konkurrenzkampf zwischen Journalisten. Natürlich geht es um das bestechungsanfällige System beim IOC. Es geht um den Überwachungsstaat China. Und das finde ich sehr spannend, es gibt ein bisschen Geschichtsunterricht. Ich habe in diesem Buch zum erstmal was gehört bzw. gelesen von den Mad Germanis oder den Mad Germans. Das sind Vertragsarbeiter, die in den 70ern aus Afrika, vorzugsweise aus Mosambik, nach Deutschland und zwar in die damalige DDR gekommen sind, um dort zu arbeiten. Nach dem Mauerfall, nach der Wende, sind diese Arbeiter wieder nach Afrika zurückgeschickt worden. Dort in ihrer Heimat sollten sie einen großen Teil ihres Lohnes erhalten, für den sie ja in der DDR gebuckelt haben. Aber der Staat hat dieses Geld für sich behalten. So, und der IOC-Funktionär, der in Shanghai auf dem Hotelzimmer ermordet wurde, der war einer dieser Mad Germanis. Also Strich drunter die Spiele von Stefan Schmidt. Gut zu lesen, eine Story mit viel drin und man lernt auch noch was. Das Buch ist also unterhaltsam und informativ erschienen bei Dumont. Jetzt verlassen wir die Fiktion und haben jetzt ein Sachbuch. Das Buch heißt Krise von Ulrich Schneider. Untertitel Das Versagen der Republik. Ein Buch, das ich trotz des Titels in meinem letzten Urlaub tatsächlich dabei hatte. Es ist ein Buch für alle, die sich regelmäßig mit der aktuellen Tagespolitik auseinandersetzen, wenn sie nicht sogar davon betroffen sind. Das Buch ist kann man glaube ich schon sagen, eine Abrechnung mit den regierenden Parteien. Also die GroKo kriegt ihr Fett weg, genauso wie die Ampelkoalition. Ulrich Schneider, das zur Einordnung, das ist der mit diesem ausgeprägten Wangenbart. Der war lange Zeit Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Er gilt gemeinhin als Sozialexperte. Also soziale Gerechtigkeit, das ist so sein großes Lebensthema. Und in seinem Buch Krise beschreibt er eine Gesellschaft, die so sehr wie nie unter Druck steht. Es ist der ständige Krisenmodus, in dem wir leben. Corona, explodierende Lebensmittelpreise, die Energiekrise, natürlich der Krieg zwischen Russland und der Ukraine und über allem schwebt dann auch noch der Klimawandel. Und Ulrich Schneider beklagt auf deutliche Weise die Tatsache, warum es die regierenden Parteien nicht hinbekommen, alle Schichten gerecht zu behandeln. Warum ist es nicht möglich, fragt er, selbst in einer Krise, jedem das zu geben, was er wirklich braucht. Er bescheinigt der GroKo wie auch der Ampel ein teilweises Totalversagen. Mir persönlich ist das auf die Länge eines ganzen Buches etwas zu viel der Abrechnung. Etwas zu viel durch eine Brille gesehen. Aber nichtsdestotrotz macht Schneider mehrere Punkte. Beispiel Corona-Pandemie. Da galt es ja zügig, die Wirtschaft am Leben zu halten und so gut es geht, durch die Lockdown-Zeiten zu geleiten. Geld spielte da plötzlich keine Rolle mehr. Es wurden zig Millionen verteilt. Aber, und da zitiere ich aus dem Buch, gerade die ärmeren Haushalte, die wirtschaftlich am meisten zu leiden hatten unter den Corona-Auswirkungen, die blieben bei den Unterstützerprogrammen fast komplett außen vor. Generell sieht es Ulrich Schneider so, dass der Sozialstaat seit Jahrzehnten zusammengestrichen wird und besonders die, die Hilfe am dringendsten benötigen, die werden nicht geschont. Auch mit den Medien wird kritisch ins Gericht gegangen. Die führenden Leitmedien, steht im Buch, hätten das Thema Armut lange Zeit klein gehalten, wenn nicht sogar geleugnet. Und er führt aus, wer arm ist, muss nicht zwangsweise unter einer Brücke leben. Es gibt eben auch Armut in vier Wänden, wenn, wie in Corona-Zeiten, die Schule zu Hause stattfinden muss, aber die alleinerziehende Mutter keine Kohle übrig hat, um ihrem Kind einen Laptop zu besorgen, damit dieses am Unterricht teilnehmen kann. Auch das ist schon Armut. Unterm Strich wirft Ulrich Schneider den politisch verantwortlichen Parteien vor, zu viel Geld an eine Klientel zu verteilen, die es gar nicht nötig hat. Andererseits vernachlässigt man die, die es wirklich brauchen. Es ist ein Buch, das einen auf die Palme bringen kann, das auf jeden Fall, weil es auf rund 170 Seiten so viele Ungerechtigkeiten zusammenfasst. Und Ulrich Schneider, das halte ich ihm zugute, der schreibt es zwar in einem ganz klaren Ton und oft pointiert, aber er bewahrt immer eine gewisse Form des Respekts. Ich hatte den ein oder anderen Erkenntnisgewinn und kann das Buch empfehlen. Krise von Ulrich Schneider, erschienen im Westend Verlag. Und damit kommen wir schon wieder zum Ende. Und ich habe noch ein etwas älteres Buch von Robert Harris dabei. Der hat 2016 seinen Roman Konklave veröffentlicht.
Der Papst ist tot. Der Heilige Stuhl ist vakant.
Und so kommen die mächtigen Männer der katholischen Kirche zusammen, um aus ihrer Mitte einen neuen Papst zu wählen.
Sie müssen isoliert werden und abgeschirmt von allen Nachrichten, die ihr Urteil beeinflussen können.
Mehrere Kardinäle kommen als Papstnachfolger in Frage. Es bilden sich mehrere Lager und schon beginnt der Intrigantenstadel hinter den Vatikanmauern.
Sie werden niemals einen Kandidaten finden, der nicht irgendwo eine Leiche im Keller hat.
Es passieren dann einige unerwartete Dinge bis hin zu einem Terroranschlag. Und was für ein Geheimnis verbirgt jener Kardinal, der auf den letzten Drücker erscheint und den die meisten gar nicht kennen. In dem Buch wird sehr authentisch, für meinen Geschmack manchmal ein bisschen zu langatmig, der Ablauf einer Papstwahl beschrieben. Aber man hat da schon das Gefühl, jetzt wirklich so mittendrin zu sein. Und das Ende der Geschichte liefert dann noch den großen Knall. Es ist eine gute Story, ein bisschen mehr Spannung hätte ich mir vielleicht gewünscht, aber ein gutes Buch. Und Tipp, Robert Harris Romane werden ja gerne mal verfilmt. Am 21. November kommt Konklave auch ins Kino. Also viel Spaß im Kino, viel Spaß natürlich mit dem nächsten Buch, das ihr anfangen werdet. Und danke fürs Reinseppen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Es wird in Kürze noch vor den US-Wahlen eine weitere Ausgabe geben. Und dann habe ich ein paar Bücher dabei, die sich mit der US-Wahl, vor allem aber mit dem US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump befassen. Ich bin Sven Jawrek. Bis zum nächsten Mal.
Wer nicht hören will, kann lesen.